Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten, weil du der größte König auf die Welt gekommen bist. Du bist gekommen in Armut, in Schwachheit, um uns zu erlösen. Aber wir danken dir, dass du auch heute noch lebst und auch heute zu uns reden möchtest. Öffne du uns die Herzen, dass wir deine Botschaft für uns ganz persönlich auch verstehen und annehmen können und dass das unser Leben verändert. Amen. Viele Weihnachtslieder, die reden davon, dass der große König, der größte König überhaupt gekommen ist. Wir haben einige davon schon gesungen, Lied 175, wo es heißt, Freue dich Welt, dein König naht. Mach deine Tore weit, er kommt nach seines Vaters Rat. Oder Lied 177, das haben wir nicht gesungen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Oder Lied 180. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Und im ältesten Kirchengesangsbuch, wo es überhaupt gibt, gibt es auch ein solches Weihnachtslied, wo von dem Kommen des größten Königs die Rede ist. Das älteste Liederbuch von der Kirche, das finden wir in der Bibel, das sind die Psalmen. Ich lese aus Psalm 24 die zweite Strophe. Das sind die Verse 7 bis 10. Dort heißt es, Psalm 24, die Verse 7 bis 10. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Held, der Herr im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Es ist interessant. Diese Verse, die wir gerade gelesen haben, ist die zweite Strophe von Psalm 24. Und wenn wir in die erste Strophe hineinschauen, da sehen wir, in der ersten Strophe ist nicht die Rede davon, dass der König der Herrlichkeit, der größte König, den es überhaupt gibt, zu uns Menschen kommt. Das ist das Thema. Da ist das Thema, wer darf zu Gott kommen? Ja, wer darf denn überhaupt zu Gott kommen? Die Antwort in der ersten Strophe vom Psalm lautet, nur derjenige darf zu Gott, zu dem Mächtigen, zu dem Heiligen, zu dem gerechten Gott kommen, der unschuldige Hände hat und der ein reines Herz hat. Und jetzt wissen wir alle aus dem Zeugnis von der Heiligen Schrift, aber auch aus der eigenen Erfahrung, dass im Grunde genommen niemand zu Gott kommen kann. Denn wer kann sagen, ich habe unschuldige Hände? Also meine Kinder, die können das nicht sagen. Die streiten sich oft genug. Und ich kann das auch nicht sagen. Denn ich bin auch mit ein paar Geschwistern aufgewachsen und habe sehr viel gestritten. Und es ist nicht nur als Kind so geblieben, dass ich mich gestritten habe und dass ich mich versündigt habe, sondern auch im Erwachsenenalter. Kein Mensch kann sagen, er hat unschuldige Hände. Und wir alle können nur froh sein, dass ich niemandem ins Herz schauen kann. Weil sonst müsste ich sagen, Es gibt kein Herz hier in diesem Raum, auch mein eigenes nicht, das völlig rein ist. Wir alle, wir haben in irgendwelcher Weise uns versündigt an unseren Mitmenschen, haben Dinge gedacht, die hätten wir besser nicht gedacht, haben Gedanken gehabt, wo wir sagen müssen, gut, dass die nur niemand sieht. Wir alle sind schuldig geworden an unseren Mitmenschen, aber vor allem sind wir schuldig geworden an Gott. Kein Mensch ist unschuldig vor Gott. Und deshalb, weil das so ist, ist uns Menschen der Weg zu Gott verschlossen. Wir können nicht zu Gott kommen. Eigentlich eine traurige Antwort, die erste Strophe von Psalm 24 uns gibt. Wer darf zu Gott kommen? Nur wer unschuldig ist. Im Grunde genommen niemand. Niemand kann zu Gott kommen. Und jetzt gibt es Gott sei Dank noch die zweite Strophe von Psalm 24, mit der wir uns heute beschäftigen. Das ist nämlich die wunderbare Botschaft von Weihnachten. Gott kommt zu uns. Was uns unmöglich ist, von uns aus Gemeinschaft mit Gott zu haben, das macht Gott selber möglich, indem er Mensch wird, indem er zu uns kommt. Es heißt hier in Psalm 24, Vers 7, hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Also schon ein bisschen komisch, was da geschrieben steht. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Als ob Tore Häupter hätten. Ganz klar, das ist natürlich Bildsprache, was hier steht. Und wenn die ewigen Pforten sich erheben sollen, dann können wir das vielleicht mit einem anderen Bild vergleichen, was damit gemeint ist. Gemeint ist damit, der Himmel soll sich öffnen. Die Tore des Himmels sollen aufgehen, damit der Herr der Herrlichkeit kommen kann. Damit der größte König auf die Welt kommen kann. Und genau das ist ja an Weihnachten geschehen. Wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, der größte König, geboren worden ist in einem Stall in Bethlehem. Wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Als damals nämlich Jesus geboren worden ist, da ist etwas Spezielles passiert. Es war Nacht, die Hirten waren auf dem Feld draußen und dann plötzlich wurde es ganz hell. Erst ein Engel, dann ein Haufen von Engeln sind gekommen und haben gesungen und Gott gelobt, weil der Heiland geboren worden ist, weil der Christus, der Messias, der versprochene König geboren ist. Der Himmel hat sich sprichwörtlich aufgetan. Und der König der Herrlichkeit ist geboren worden. Die Engel haben dann gesungen und Gott gelobt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf den Menschen und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jesus kam auf die Erde, um das möglich zu machen, was uns nicht möglich ist. Um uns Menschen die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu ermöglichen. Jesus ist nämlich nicht nur geboren in einem Stall, in der Krippe in Bethlehem, sondern nach einem Leben ganz ohne Sünde ist er auch am Kreuz gestorben und ist wieder auferstanden von den Toten und ist zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Warum musste das passieren? Das musste passieren, weil stellvertretend für unsere Sünde die Strafe auf sich genommen hat. Er hat unsere Sünde getragen. Das, was uns verunmöglicht, die Gemeinschaft mit Gott, hat Jesus auf sich genommen. Die Sünde, die Strafe für unsere Sünde hat er getragen. Deshalb musste er auch am Kreuz rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat die Gottverlassenheit auf sich genommen, die uns hat treffen müssen. Aber weil Jesus wieder von den Toten auferstanden ist, kann er uns heute die Sünden vergeben und die Gemeinschaft mit Gott ermöglichen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Der Herr Jesus, der größte König, kommt, um uns das möglich zu machen, was uns unmöglich ist. Gemeinschaft mit Gott. Wie können wir dieses Geschenk annehmen? Indem wir zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du mich geliebt hast und für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib du mir meine Sünden und komm du in mein Leben. Wenn wir Jesus als unseren Heiland, als unseren Sündenerlöser annehmen und als unseren König akzeptieren, dann darf es bei uns wirklich Weihnachten werden. Wir dürfen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben, weil die Bibel sagt, wo wir unsere Sünden bekennen, vergibt Gott uns unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen rein sein vor Gott und können deshalb zu Gott kommen und Gemeinschaft mit Gott haben. Deshalb ist gekommen. Er ist gekommen, um uns den größten Reichtum zu schenken, den es überhaupt gibt. Doch jetzt, wenn wir hier in unserem Predigttext hineinschauen, da sehen wir, dass uns Jesus Christus nicht als kleines Baby erscheint, das hilflos in Bethlehem zur Welt kommt, sondern da wird er beschrieben als der König der Herrlichkeit, als der Stärkste, als der Mächtigste, den es überhaupt gibt, jemand, den niemand besiegen kann. Übrigens, als Jesus hier sein Leben auf der Erde gelebt hat, das bestand ja nicht nur aus der Krippe in Bethlehem und aus dem Kreuz von Golgatha, sondern das bestand auch in der Zwischenzeit dazwischen. Und in dieser Zwischenzeit zwischen der Krippe und Kreuz, da hat sich Jesus auch immer wieder gezeigt, dass er tatsächlich dieser starke und mächtige König ist. Es gab zum Beispiel die Begebenheit, dass ein Mann da war, der war von Dämonen besessen und das hat sich darin geäußert, dass er sehr gewalttätig war. Immer wenn man ihn gefesselt hatte und ihn in Ketten legen wollte, hatte er die Kraft, diese Ketten zu durchbrechen, die Fesseln von sich zu reißen. Es war den Menschen nicht möglich, diesen Mann zu bändigen. Und Jesus, er ist zu diesem Mann hin und konnte ihn von diesen Dämonen befreien. Ihn Befreiung schenken. Er hat gezeigt, er ist stärker als das, was die Menschen mit ihrer Macht alles machen können. Oder Jesus hat seine Macht und Größe auch darin gezeigt, dass er Tote von den Toten auferwecken konnte. Nicht einfach wiederbeleben, so wie es die Mediziner heute machen. So, ich weiß gar nicht, wie lange man da Zeit hat, ein Zeitfenster von einer halben Stunde oder so, plus minus. Jesus hat einen Toten auferweckt, der schon 4 Tage tot war. Also das hat man schon gerochen, dass er tot war. Jesus hat seine Macht darin bewiesen, dass er Tote von den Toten auferweckt hat. Das ist Jesus möglich gewesen. Und als man Jesus im Garten Gethsemane kurz vor seiner Kreuzigung gefangen genommen hatte, da haben seine Jünger ihn befreien wollen, besonders der Petrus, der hat dann so sein Schwert gezückt und hat da einem der Kriegsknechte auch ein Ohr abgehauen. Jesus hat das Ohr wieder dran geflickt und so geheilt. Aber bei dieser Gelegenheit hat Jesus dann seinen Jüngern was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ich hätte die Möglichkeit, meinen Vater, Gott im Himmel, zu bitten, dass er mir 12 Legionen Engel schicken würde, soll. Und er würde es tun. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Vielleicht haben andere Asterix und Obelix gelesen. Die wissen dann, was eine Legion ist. Eine Legion, das ist eine römische Militäreinheit von 1000 Soldaten. Und jetzt 12 Legionen mal 3 bis 6000, das gibt ein Heer von plus minus 50.000 Engelsoldaten. Jesus hätte sagen können, Vater, schick mir ein Heer von 50.000 Engelsoldaten. Und er hätte das geschickt. Also Jesus hätte nicht sterben müssen, aber er hat sich dem Willen Gottes untergeordnet. Aber diese Begebenheit zeigt uns auch, was für ein großer und starker König Jesus Christus ist. Aber vor allem hat Jesus seine Macht uns dadurch bewiesen, dass er der Tod war, von den Toten auferstanden ist. Übrigens, das ist ja auch medizinisch nachgewiesen, dass Jesus tot war. Denn man hat ihm in die Seite gestochen und da ist Blut und Wasser rausgeflossen. Also medizinisch gesprochen, das Blutplasma und die roten Blutkörperchen, die haben sich da so voneinander getrennt. Und das ist ein absolutes, sicheres Zeichen, dass ein Mensch tot ist. Jesus war absolut tot, aber er ist von den Toten auferstanden. Dadurch hat Jesus gezeigt, dass er eine Macht hat, die nicht zu vergleichen ist mit den Mächten, die wir Menschen haben. Jesus ist tatsächlich der größte und mächtigste König, den es überhaupt gibt. Wenn wir jetzt also die Weihnachtszeit haben, wenn wir jetzt Weihnachten feiern, da wollen wir nicht nur uns daran erinnern, Jesus ist gekommen in einer Krippe als kleines Baby und wollen da ein bisschen romantische Gefühle haben, sondern wir wollen uns daran erinnern, Jesus, der mächtigste und größte König, er ist gekommen. Im ganzen Weihnachtskummel mit den Geschenken, mit dem guten Essen, in schöner Gemeinschaft, da geht der wahre Sinn von Weihnachten bei ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft leider unter. Aber ich will jetzt nicht über die Gesellschaft schimpfen, sondern ich will uns heute, die wir hier sind, fragen. Und wie sieht es in unserem Alltag aus? Leben wir in dem Bewusstsein, dass Jesus der größte und mächtigste König ist? Und was für Konsequenzen hat das für unseren Alltag? Wahrscheinlich ist es so, dass bei den meisten von uns das im Alltagsleben auch ein bisschen untergeht, dass Jesus der größte und mächtigste König ist. Dass es um ihn geht. Jesus, er ist König. Vielleicht treibt uns im Alltag mehr der Gedanke um die anderen Menschen um uns herum. Die sind König. Wir machen alles Mögliche, um unsere Mitmenschen zufriedenzustellen. Und deshalb sagen wir ständig zu einem Ja, weil wir ja niemanden enttäuschen wollen und machen uns alle möglichen Umstände, um die anderen Leute zufriedenzustellen, weil wir die anderen Leute quasi wie als Könige behandeln und wollen es ihnen immer recht machen. Und vor all den Sachen, wo wir tun, um den anderen Menschen zu gefallen, geht eine Frage unter: Was will eigentlich Gott von mir? Gefalle ich denn Gott, wenn ich mich so ständig verhalte? Oder manchmal sind uns gar nicht die anderen Menschen zu oberst, dass wir sie behandeln wie Könige, sondern wir behandeln uns selbst wie Könige. Wir denken, wir sind das Zentrum vom Universum und eigentlich müssen alle Leute uns gefallen wollen. Und dann leben wir sehr anspruchsorientiert. Sprich, wir überlegen uns, was wir alles für Ansprüche haben. Und wenn die anderen unsere Ansprüche nicht befriedigen, ja, dann sind wir eingeschnappt. Und dann lassen wir das die anderen auch ein bisschen spüren und so. Und dann kommt es nicht so gut im zwischenmenschlichen Miteinander, sondern ja, da wird es dann halt ein bisschen schwierig. Und statt dass wir uns fragen, was möchte Gott von mir, wie ich mich den Mitmenschen gegenüber verhalte? Denken wir ständig nur, und wie will ich, dass die anderen Leute mir gegenüber verhalten? Wir sehen, manchmal geht es bei uns im Alltag unter, dass Jesus der größte und mächtigste König geht. Um ihn soll es letztendlich gehen. Denn wenn Jesus als König über unser Leben regiert, da hat das ganz positive Auswirkungen auf unser Leben. Denn achten wir mal drauf, was passiert denn, wenn wir ständig nur den anderen Leuten alles recht machen wollen? Kommt es dann gut? Nee, da laufen wir in Burnout und dann können wir gar nicht niemandem das recht machen. Und dann kommt es auch nicht gut. Oder wenn wir ständig uns als König aufwürfen, ja, da verletzen wir so viele Mitmenschen, dass wir ein einsamer König sind, ein König ohne Untertan, weil niemand mehr was mit uns zu tun haben möchte. Aber was passiert, wenn wir Jesus denn als König in unserem Leben haben? Da hat das nämlich ganz positive Auswirkungen auf unser Leben, auch mit unseren Mitmenschen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Jesus immer wieder fragen, was möchtest du für mein Leben? Und wie machen wir das? Ganz klar, indem wir einmal in der Bibel lesen. Also nicht einmal, sondern immer wieder. Aber als erstes, dass wir in der Bibel lesen, auf das Wort Gottes hören. In der Welt, da gibt es so viele Stimmen, die uns alles sagen, was wir tun sollten, was wir kaufen sollten oder was wir lesen sollten oder welche Internetseiten wir besuchen sollten und so. Aber diese vielen Stimmen, die können uns so verwirren, weil wir dann gar nicht mehr wissen, und was ist eigentlich wichtig für mich? Aber die Bibel, das Wort Gottes, sagt uns, was ist wichtig für mich? Woran soll ich mich orientieren? Und deshalb wollen wir die Bibel zur Hand nehmen und fragen, Herr, was willst du? So zeigen wir Gott, dass er König sein soll in unserem Leben. Aber dann wollen wir nicht nur die Bibel lesen und uns mit Wissen da eindecken, was relevant ist für unser Leben, sondern wir wollen Jesus auch im Gebet suchen. Denn Jesus ist ja ein lebendiger König. Jesus ist nicht tot, sondern er lebt. Und deshalb können wir im Gebet zu ihm gehen und können sagen, Herr Jesus, führe und leite du mich an dem heutigen Tag. Du bist mein König. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Und dann sind wir gespannt, was Jesus für uns am Tag vorhat. Und wenn wir so unser Leben führen, auf das Wort Gottes hören, im Gebet zu Jesus gehen und dann im Gehorsam Gott gegenüber leben, dann kommt es gut mit unserem Leben. Dann kommt es gut in unserem Leben, weil dann Gott unser Leben führt. Und dann führen wir nicht unser Leben selbst, da werden wir nicht von anderen Menschen einfach nur geführt, sondern da führt der größte König unser Leben, Jesus Christus. Und jetzt könnte man eigentlich auch meinen, ja, wenn Jesus unser König ist und unser Leben führt und wir ständig so von der Bibel lesen und dann im Gebet leben und so, irgendwie ist das doch weltfremd. Das macht uns doch völlig weltfremd und wir können da mutieren zu irgendwelchen frommen Zombies. Oder einige Leute, die haben ja den Eindruck, wenn man sich auf Jesus einlässt, dann mutiert man zu einem frommen Zombie und dann wird man total weltfremd und so. Aber ich muss sagen, das Gegenteil ist das Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn Jesus unser König ist, dann ist das was Gutes. Jesus ist nämlich nicht ein Tyrannenkönig. Ein Tyrann ist ja jemand, der nur das Gute für sich sucht und das Schlechte für die anderen möglichst auszuquetschen sucht. Nein, Jesus ist kein Tyrannenkönig, sondern er ist ein guter König. Er sucht das Beste für dich und für mich. Und dass er das Beste für uns sucht, hat er bewiesen. dass er freiwillig das Wunder, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und die Armut hier auf der Erde angenommen hat. Das hat er bewiesen, dass er das Gute für dich und für mich sucht. Und wenn er das Gute für dich und für mich sucht, dann lohnt es sich, ihn ganz als König im Leben zu haben. Wenn wir auf ihn hören, wenn wir ihn im Gebet suchen und gehorsam Jesus gegenüber sind, dann kommt das Gute heraus in unserem Leben, das Beste. Dann bringt er nämlich unser Leben zur Entfaltung und da müssen wir unser Leben nicht selbst verwirklichen, sondern er bringt unser Leben zur Entfaltung. Und so ist ganz interessant, wo wir selbst uns zum König machen wollen, es ständig nach unseren Vorstellungen gehen soll, werden wir da glücklich und zufrieden? Nee. Da werden wir nicht glücklich und zufrieden, weil wir dann ständig wieder neue Dinge entdecken, wo wir noch brauchen könnten oder wo Menschen sich noch anders uns gegenüber verhalten können. Aber wo Jesus als König über unser Leben regiert, passiert etwas Interessantes. Da kommt nämlich die göttliche Freude und der göttliche Friede in unser Herz, so wie es der Engel den Hirten gesagt hat. Und Friede den Menschen seines Wohlgefallens. Ihr habt Grund, euch zu freuen, weil Gott gekommen ist. Und deshalb wollen wir Jesus als König haben, dass wir die göttliche Freude und seinen Frieden erleben können. Und das ist auch ganz interessant, wo ständig in unseren Gedanken ist, wie wir es den anderen Menschen recht machen können. Machen wir es ihnen da recht? Kommt es gut mit ihnen raus? Wenn ich unseren Kindern ständig das gebe, was sie gerne möchten, dann werden sie nicht gut erzogen, dann werden sie eher verzogen. Dann kommt das nicht gut raus. Aber wenn wir Gott fragen, was ist das Gute für meine Mitmenschen, dann können wir unseren Mitmenschen Gottes Liebe in Wort und Tat weitergeben. Und Gottes Liebe ist nicht immer, dass die Menschen das bekommen, was sie gerne wollen, sondern dass sie das bekommen, was gut für sie ist, aus göttlicher Perspektive. Ja, das ist mein großer Wunsch für uns heute an Weihnachten. Jesus ganz neu ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Er ist König und er soll es nicht nur in der Theorie sein, sondern auch ganz praktisch. Ist das auch dein Wunsch? Jesus im Zentrum deines Lebens zu haben, dass seine guten Gedanken in deinem Leben zur Entfaltung kommen können, dass du die göttliche Freude und den göttlichen Frieden erleben kannst, aber nicht nur das, sondern dass du so von Gott gefüllt wirst, dass du auch Gottes Liebe deinen Mitmenschen in Tat und in Wort weitergeben kannst. Das ist mein großer Wunsch für uns, dass wir gefüllt davon Weihnachten feiern können. Unsere Herzenstür soll offen sein für den größten König der Welt. Und jetzt ist es so mit Jesus, dass er ein ganz besonderer König ist. Er ist nicht nur auf die Erde gekommen, zu uns Menschen gekommen, um uns reich zu beschenken, sondern er ist jetzt auch der größte König. Von ihm heißt es, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das Schöne bei Jesus ist, seine Macht und seine Stärke setzt er nicht nur für sich selber ein, sondern er setzt sie für uns ein. Er hilft uns im Alltag. Er sagt nicht, und jetzt gebe ich euch einen Auftrag, meine Liebe den Menschen bekannt zu machen und schaut selber zu, wie ihr das hinkriegt. Ich weiß auch nicht genau wie. Nein, er ist da bei uns. Er sagt, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er hilft uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft heraustun, sondern er hilft uns. Und dann bezeugt die Heilige Schrift auch noch, dass Jesus ein König ist, der wiederkommt. Eines Tages kommt Jesus mit Macht und Herrlichkeit wieder. Er wird dann die Erde umgestalten, ein Reich des Friedens aufrichten. Wunderbar wird es dann werden. Der Ungerechtigkeit wird er ein Ende setzen. Wir können uns freuen auf die Zeit, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Jesus ist gekommen, darauf besinnen wir uns beim Weihnachtsfest. Und beim Weihnachtsfest ist so, man bereitet sich immer ein bisschen auch vor. Man kauft Geschenke ein, man kauft Essen ein, dass man ein feines Weihnachtsessen kochen kann. Man lädt Gäste ein, man putzt das Haus und so weiter. Die einen haben mehr Stress dabei, die anderen ein bisschen weniger. Aber wir bereiten uns vor auf das Weihnachtsfest, weil Jesus gekommen ist. Wir wollen uns auch darauf vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Und wie bereiten wir uns vor, wenn Jesus, der größte König, wiederkommt? Wir wollen bereit sein. Wir wollen bereit sein, indem wir schon jetzt Jesus im Zentrum unseres Lebens haben. Wir wollen bereit sein, indem wir in bereinigten Beziehungen leben, mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Wir wollen bereit sein, indem wir Jesus dienen. Indem wir Jesus dienen, dadurch, dass wir fragen, Herr, was willst du von mir? Indem wir Jesus fragen, Herr, wie möchtest du mich hier in dieser Welt gebrauchen? Jesus, der größte König, ist gekommen. Jesus, der größte König, ist bei uns. Jesus, der größte König, er wird wiederkommen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du so ein wunderbarer König bist. Du bist arm geworden, hast die himmlische Herrlichkeit verlassen, um uns zu erlösen. Lass du uns dieses Wunder ganz neu groß werden. Und lass du uns in rechter Weise darauf reagieren, dass wir dich tagtäglich ins Zentrum unseres Lebens stellen. Vielleicht sind auch Leute unter uns, die haben diese Entscheidung noch gar nicht getroffen, dich ins Zentrum ihres Lebens zu stellen. Ich bitte dich für sie, dass du dich ihnen zeigst als der größte König und sie zu dir ziehst, dass sie auch dieses Vorrecht von der göttlichen Freude und vom göttlichen Frieden erfahren können. Wir danken dir, dass du ein König bist, der bei uns ist, mit seiner Stärke, mit seiner Macht. Danke, dass du uns hilfst, unseren Alltag auch in gottgewollter Weise zu gestalten. Und danke, dass wir eine wunderbare Zukunftsperspektive haben, nämlich, dass wir dich wieder erwarten dürfen als mächtigen König. Hilf du uns, vorbereitet zu sein, auch auf dieses Ereignis. Amen.